Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Focus Future, der Podcast. Mein Name ist Elisabeth Gehrig und zusammen mit Rachel Manetsch reden wir in unserem Podcast über das Älterwerden, wie man das macht, wie man das glücklich macht. Und es freut mich, heute in dieser Episode Nicole Althaus zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen. Nicole, kannst du dich gleich selbst kurz vorstellen?
Ja, ich bin Journalistin seit Ewigkeiten, muss ich sagen, mittlerweile. Heute bei der NZZ am Sonntag und da schreibe ich vor allem über Gesellschaftsthemen.
Okay.
Ich habe vielleicht das auch noch. Ich habe zwei Töchter, die sind aber bereits erwachsen. Die sind 26 und 22 Jahre alt.
Herzlich
und lebe
willkommen.
In Zürich.
Bitte?
Und lebe in Zürich.
Und du lebst in Zürich.
Genau.
Super. Also, du schreibst ja auch eine Kolumne für die NZZ am Sonntag, wo es mal grob gesagt ums Alter geht. Ich lese mal die Beschreibung vor. Mhm. Alle wollen alt werden, niemand will alt sein. Denn Alter klingt nach Zerfall, Bedeutungslosigkeit, Armut. Dabei war es noch nie gesünder, mächtiger und reicher als heute. Höchste Zeit für eine Kolumne dazu. In dem Text, aber warum ist diese Kolumne relevant?
Ja, eigentlich aus dem gleichen Grund, weshalb dein Podcast relevant ist.
Oh, gut.
Weil wir wollen alle älter werden, oder? Aber niemand will wirklich alt sein. Das Alter hat einen ganz, wirklich eine sehr schlechte Werbekampagne bekommen. Es ist ein bisschen so, und das ist auch der Grund, weshalb ich die Kolumne mache, es ist ein bisschen so wie bei der Mutterschaft. Oder zumindest, das hat sich ein bisschen geändert, aber eigentlich war es ähnlich. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie meine Chefs reagiert haben, als ich damals gesagt habe, ich möchte einen Mama-Blog machen. Da haben die so über den Tisch gewischt, die letzten Krümeli vom Gipfeli vom Tisch gewischt und gesagt, ja, also weißt du, Mütter, das ist ja wahnsinnig unsexy. Dem Alter geht es ja genau gleich, oder? Das ist wahnsinnig unsexy, denkt man. Und ich bin aber überzeugt, bei dem Mama-Blog war es so, ganz viele Leute interessieren sich für das Thema. Es betrifft alle oder fast alle. Es betrifft sogar diejenigen, die nicht Mütter werden wollen. Das Alter betrifft nun wirklich nur die, die alt werden dürfen. Aber es betrifft uns alle und die Alterskohorte, in der ich, also die Menschen, die gleich alt sind wie ich, das sind ganz viele in diesem Land. Und ich habe gelernt, dass ich darauf zählen kann, dass, was mich beschäftigt, auch die Frauen und Männer im Land um mich herum beschäftigt. Und deshalb mache ich diese Kolumne, weil ich auch finde, es sind falsche Altersbilder im Umland.
Ja, also da bin ich schon auch überzeugt davor. Aber was ist denn dein Feedback bisher?
Es ist natürlich nicht bei jeder Kolumne genau gleich. Ich habe auch schon das Feedback bekommen. Oh mein Gott, du bist ungefähr so alt wie meine Tochter. Weshalb schreibst denn du übers Alter? Oder? Also da merkt man dann auch die Vorstellung irgendwie, man ist immer nur dann also alt, wenn man über 80 oder über 90 ist. Dann gibt es natürlich Themen, wie jetzt zum Beispiel das letzte, worüber ich geschrieben habe, das war, ich war an einer Klassenzusammenkunft, wo man ja auch, da kann man sehr viele Sachen beschreiben. Also ich mache es meistens nicht ganz konkret im Sinne von, jetzt habe ich dieses Altersthema oder jetzt habe ich dieses Altersproblem, sondern ich beschreibe eigentlich nichts anderes als mein Leben und was das für Gedanken in mir auslöst. Und das hat ja meistens eben auch mit einem Älterwerden, mit einem schon vieles gesehen haben, mit einem Erfahrung aufgebaut haben, mit einem Verlust von, ach, war das schön früher, zu tun. Und genau das beschreibe ich. Eigentlich meine eigenen Erfahrungen. Und dann, je nachdem, wie viele Leute sich darin gespiegelt sehen, kriege ich schon sehr, also jetzt auf die Klassenzusammenkunft habe ich sehr viel Echo bekommen. Dann habe ich auf die Kolumne, wo ich übers Älterwerden bei der Arbeit geschrieben habe, die hatte den Titel Wie lange noch? Fragezeichen oder wie lange darf ich noch und wie lange muss ich noch?
Ich noch, genau.
Und dann die Frage, können wir uns das noch leisten, dass sich Leute diese Fragen stellen? Das war bisher das größte Echo, weil das offensichtlich das eines der brennendsten Themen ist, würde ich sagen, jetzt in meiner Altersgruppe.
Darf ich denn fragen, wie alt du bist?
Ich bin 58.
Also wir sind genau 10 Jahre auseinander. Okay. Welche Erwartungen hast denn du für dein Alter oder vielleicht Erwartung oder wie bereitest du dich auf das Alter vor? Oder vielleicht anders gesagt, deine Kinder, ich nehme jetzt mal in dem Alter, die sind ausgezogen zu Hause, das ist dein neuer Lebensabschnitt. Hast du den bewusst gestaltet oder bist du da einfach so reingerutscht?
Ja, sagen wir mal so, ich habe den äußerlich bewusst gestaltet, und zwar bin ich wirklich, als meine zweite Tochter, die ältere war schon länger ausgezogen, als meine zweite Tochter ausgezogen ist, habe ich mich verkleinert. Also ich habe eine Wohnung gesucht, die kleiner ist. Ich hatte natürlich schon eine im Auge. Ich habe da ein Jahr lang darauf hingearbeitet, dass ich die bekomme. Und das hat dann tatsächlich geklappt ich habe die Zusage praktisch eine Woche nach dem Auszug der Tochter bekommen. Das war ideal. Und das war schon so ein erster Schritt, finde ich. Also ich habe ganz viele Sachen weggegeben, beziehungsweise meine Töchter haben fast alle Möbel mitgenommen. Nein, nicht alle, aber die haben einfach die Stücke, die sie immer schon gerne gehabt haben, nicht alle, aber auf die ich verzichten konnte, haben die mitgenommen. Ich habe nochmal irgendwie den Estrich, den Keller, den Kleiderschrank ausgeräumt und mich wirklich auch mehr damit beschäftigt als sonst. Ich war nie jemand, der viel angehäuft hat. Also ich bin eher immer der Wegwerftyp gewesen oder der Weggebentyp. Aber nochmal ganz bewusst irgendwie, was brauche ich eigentlich? Mit was will ich noch leben? Was soll in meinem Leben sein? Und ich fand das schon sehr, es hat mir total gut getan. Also ich habe jetzt auch das Gefühl, ich fühle mich in der Wohnung so wohl, wie ich mich fast noch nirgends gefühlt habe. Also so jetzt einfach, so wie ich lebe, weil der Prozess bewusster gestaltet wird.
Und die Kinder, für die Kinder hast du quasi ihr Zuhause aufgegeben? Haben die das so erlebt oder haben sie das unterstützt?
Die haben das unterstützt, also sie haben beim Vater haben sie noch irgendwie, dort haben sie das Zimmer noch, das nutzen sie aber eigentlich selten. Die sind, wenn die Kinder, also das wusste ich aus meiner Erfahrung, wenn die Kinder ausgezogen sind, dann kommen sie selten zurück. Und ich könnte nicht, ganz ehrlich, ich kann nicht mit früher leben im Sinne von, da ist noch das Kinderzimmer.
Ah ja.
Ich könnte das wahrscheinlich, ich will das persönlich nicht, aber ich finde das jetzt im Moment auch in der Stadt Zürich geht das nicht. Es gibt keine Wohnungen mehr. Eigentlich sollte man sich nicht Zimmer leisten, die nicht gebraucht werden oder die nur einmal im, werden, einmal im Jahr an Weihnachten. Da finden wir auch eine andere Lösung.
Ja, das ist klar.
Das ist so ein bisschen meine Haltung. Und ich bin auch nicht, ich finde, ich muss nicht dauernd daran erinnert werden, dass ich Kinder hatte, die mal kleiner waren, die mal bei mir gewohnt haben. Ich habe das ja irgendwie wirklich 23 Jahre gehabt. Das ist jetzt vorbei und jetzt schaue ich nach.
Ich denke mal, also ich weiß es nicht, ich denke mal, dieser Entscheid, dieser Schnitt, neue Wohnung, neuer Lebensabschnitt, die Kinder sind weg, das ist wohl eher selten. Man bleibt im Haus, das hat oft auch ökonomische Gründe, aber ich denke, das ist eher selten, sich so bewusst diesen Schritt zu nehmen, weil es eben ein neuer Lebensabschnitt ist. Oder wie hörst du das? Was oder hast du darüber gelesen? Wie denkst du? Ist das so?
Ich muss jetzt sagen, in meinem Umkreis gibt es ganz viele, die sich diese Gedanken machen. Es sind vielleicht nicht alle, die das so konsequent umsetzen, verstehe ich aber auch sehr, sehr gut, weil wenn man, ich jetzt in unserer Wohnung, die wir gemeinsam haben, wohnt im Moment mein Mann. Und natürlich ist das was total anderes, die gibt man nicht einfach so schnell auf. Ja. Dann kommt dazu, man muss ja dann zuerst auch noch eine kleinere Wohnung finden, die nicht teurer ist als die größere. Genau. Und das ist ein riesiges Problem. Ich finde, eines der größten Probleme mit der Wohnungsnot, da gibt es auch Zahlen dazu. Also die Umstände und alles, das verstehe ich sehr, sehr gut. Man kann sich ja eigentlich auch in den eigenen Räumen, in denen die man bewohnt, überlegen, was man macht. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat auch ein Haus und deren Kinder sind auch ausgezogen. Und sie hat jetzt bewusst eine Frau aufgenommen, die da wohnt, einfach weil sie auch noch Kontakt will. Also ich kenne schon einige Menschen, die lösen das vielleicht auf eine andere Art oder die stellen dann mal alles einmal um, machen sich irgendwie ein neues Hobbyzimmer anstatt im Kinderzimmer oder so.
Genau.
Aber ich glaube, die Gedanken kommen automatisch, weil wenn man in derselben Wohnung bleibt, vor allem, oder wenn alle Wege noch genau gleich sind, also man hat den Tisch, man hat das Geschirr für 6 Personen oder für 8, man hat alles ja für die große Familie. Und ich glaube, wenn man das dann täglich braucht, dann kommt automatisch der Gedanke, was könnte ich jetzt ändern? Mhm. Aber es war auch so, meine Mutter hat das eben auch gemacht und da denke ich auch, irgendwie hat sie uns auch ein Beispiel gegeben.
Ja. Das habe ich bei meiner Mutter auch erlebt, die ist aus dem Haus raus, das seit Generationen in unserer Familie
meine
ist,
auch,
in eine Wohnung. Ich fand das extrem mutig auch. Also
ich
habe sie dafür bewundert.
Ja, mich hat das auch beeindruckt. Und sie hat auch irgendwie gesagt, sie will nicht, dass wir irgendwann mal ihren Krümpel, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, ihre Lebenssedimente sozusagen wegräumen müssen, sondern es gibt einfach noch das dann da, was sie auch braucht und die Erinnerungen, von denen sie denkt, dass die auch für uns relevant sind.
Ja, genau. Also das Thema Älterwerden, es stimmt schon, es ist noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Tabu. Niemand will darüber reden und trotzdem hat es schon viel Publizität in letzter Zeit bekommen. Also so Longevity oder das Thema Altersdiskriminierung, dass man nicht mehr Anti-Aging sagt auf der Augencreme und so. Irgendwie, ich erlebe so ein bisschen so, dass ich fast unter Druck bin. Glücklich zu sein, das toll zu finden, dass ich älter werde, dass das nur gut ist, dass das und dass ich das alles machen kann, was ich will. Ich kann mich ändern und weißt du, was ich meine? Also fühlst du diesen Druck auch, dass das Alter was Gutes sein muss?
Bisschen weniger stark, als ich den Druck fühlte, als ich Mutter wurde. Und da ist schon wieder eine Parallele. Und ich merke, je länger ich auch an dieser Kolumne nachdenke und schreibe, desto mehr merke ich, da gibt es ganz viele Parallelen, weil sie so pars pro toto stehen, oder? Also eine Mutter ist eine Mutter und eigentlich die individuelle Person hinter dieser Funktion geht verloren. Und beim Alter ist es ein bisschen ähnlich.
Es ist sehr ähnlich,
genau. Und das ist einfach eine Form von, man könnte sagen Diskriminierung, wenn man pars pro toto nimmt. Auch bei den alten weißen Männern ist das so. Das ist eigentlich total diskriminierend, was wir da gerne mal brauchen. Ja, natürlich, ich merke diesen Druck auch. Also ich fand den beim Muttersein noch viel, viel größer. Und da ging es ja erstmal einfach wirklich auch im Mama-Blog darum, diesem Tabu, irgendwie eine Mutter muss das sein eigenes Kind das Schönste und das Hübscheste finden, sie muss im Glück schwelgen, dass man das mal so ein bisschen mit Realität auffüllt. Und vielleicht ist es beim Älterwerden auch so. Vielleicht braucht es da ganz viel Realität auch. Und zwar Realität im Guten wie im nicht so Schönen, oder? Also beides. Um diesem Lebensabschnitt ein bisschen gerechter zu werden. Und es gibt, also man muss es auch verstehen, ich meine, das Alter war lange sehr, sehr kurz. Das ist noch nicht so lange, dass wir 20, 30 Jahre sozusagen alt sind. Also in der Forschung mittlerweile auch gemacht, haben keine Erfahrung, wie man über einen so langen Lebensabschnitt differenziert spricht. Da haben wir keine Erfahrung. Genauso wie wir lange halt einfach nicht gelernt haben, damit umzugehen, dass Frauen nicht im Muttersein verschwinden, sondern eben auch noch Partnerinnen sind, Berufsfrauen, ja, oder?
Das
ist
Frauen
auch,
sind,
das genau. Mussten wir erst lernen.
Ja, ja.
Und ich glaube,
ja,
mit
ja.
dem Alter ist das genauso. Und auch deswegen interessiert mich das natürlich sehr.
Ja, ich glaube, das entwickelt sich auch. Also eben, wie du gesagt hast, Pensionierung per se, AHV, ist ja noch nicht mal so alt.
Ja,
oder?
Weil, genau. Ja,
also,
ja, ja, eben.
Und ich, wo ich mich so ein bisschen störe, ist, das sind die Bilder vom Alter. Im Moment sieht man nur so zwei Bilder. Entweder die Super-Senioren fit und was weiß ich was alles, oder dann gleich der Pflegefall. Es gibt wie so nichts dazwischen, wie du sagst, so nichts Individuelles.
Genau.
Einfach 80-jährig ist alt, Pflegefall, und 65 ist fit, Silver Generation, oder wie man das sagt. Das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Und ich denke, es wäre auch wichtig für die nachkommenden Generationen, dass man da so ein bisschen differenzierte Bilder hat, weil die beeinflussen, wie wir das Alter sehen, da bin ich überzeugt.
Genau. Und ich meine, das sind einfach Bilder, die natürlich gesellschaftspolitisch gemacht werden. Oder? Das eine, dieser Best-Ager oder die Best-Agerin, das ist
ja, genau.
Die Konsumentin,
das ist das Wort.
Oder?
Ja, genau.
Und das andere, der Pflegefall, das ist der Patient. Und im einen Fall bringen die Alten die Kohle und im anderen Fall nehmen sie der Gesellschaft weg. Und die Gesellschaft denkt einfach nur über die Personen nach, im Sinne von, welche Funktion haben sie für die Staatskasse. Und dazwischen fällt alles weg.
Ja.
Und ich finde das auch sehr problematisch. Wenn ich das dann so analysiere, dann passiert das ja eigentlich mit den Jungen auch. Also wenn ich an die Familienbilder denke, die in der Gesellschaft herumgehen, dann ist es immer Vater, Mutter, Sohn, Tochter.
Ja, ja.
Oder das ist auch irgendwie so, stellt man sich diese Einheit vor, die für den Nachwuchs sorgt und irgendwie die Erziehung übernimmt und im Einfamilienhäuschen irgendwie das Zeug konsumiert, das dann an die Menschen gebracht werden muss. Das stört mich. Ja, es stört mich natürlich auch, aber ich habe mich irgendwie, vielleicht habe ich mich einfach so dran gewöhnt.
Mhm.
Ich finde die Wörter eigentlich fast schwieriger. Also ich finde Best oder Golden Ages, finde ich wirklich ganz, ganz schwierig, weil da dann alles verwischt wird, oder? Da
ja.
wird auch verwischt, dass es natürlich ist, dass die reichste Generation, die es je gegeben hat, aber in der Schweiz vor allem, oder? Noch reicher als überall sonst. Aber es gibt eben auch ganz viele. Es gibt noch ganz viele Frauen in dieser Generation vor allem, die nicht gearbeitet haben. Also das sind jetzt diejenigen, die alt waren, die irgendwie nicht gearbeitet haben, die zu Hause waren. Manchmal gab es eine Scheidung, die wirklich keine Pension haben. Und die gehen da auch vergessen. Und das finde ich, das ist auch sehr problematisch.
Ja. Eben das wegen den Bildern, die man so hat von Altersgruppen, sagen wir mal, das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass man dann sich halt in diesen Altersgruppen bewegt. Also in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir wirklich überlegt, bin ich überhaupt außerhalb meiner Altersgruppe unterwegs? Da gibt es bei mir nur einen einzigen Moment, das ist der Japanischunterricht, wo ich mit etwa 40 Jahre Jüngeren zusammen in der Klasse bin und sonst sind es meine Altersgruppe. Oder dann ist es Familie oder Sohn, Tochter, Enkel. Aber sonst bewegen wir uns halt einfach in unseren Altersgruppen und dann kann es halt schon passieren, dass wir dann andere Altersgruppen einfach nur noch mit Bildern sehen.
Ja, ich finde das auch eine nicht gute Entwicklung in unserer Gesellschaft und ich finde es wahnsinnig schwierig, was könnte man machen, damit es anders wird. Also man sieht das ja weniger und das ist ja auch immer das Schöne. Ich glaube, das ist so ein Teil davon, warum zum Beispiel Menschen sehr gerne in Italien sind. Wenn man in Italien irgendwo hingeht, auch in einer, also da gibt es halt irgendwie noch diese Beizen, wo sich das viel mehr vermischt. Und ich glaube, das liegt schon so ein bisschen an der Kultur, die halt, wo das öffentliche Leben fast wichtiger ist als das private. Und bei uns ist es halt wirklich umgekehrt, oder? Bei uns ist das private Leben ist das, was wir pflegen, und da gehört jetzt Familie und Freundeskreis dazu. Und dass der Freundeskreis homogen ist, ist eigentlich logisch. Also vor allem, wenn man alte Freunde hat, die hat man ja meistens in einer bestimmten Lebensphase kennengelernt. Ja, genau. Und das ist nicht die Lebensphase, wenn man 22 ist und an der Uni studiert, möchte man jetzt nicht unbedingt mit 45-jährigen Vätern oder Müttern befreundet sein, versteht man auch. Aber es gibt zu wenig Gelegenheiten, als dass sich diese Altersgruppen wieder durchmischen. Mhm. Dabei wäre es so erfrischend.
Klar.
Es wäre so interessant. Oder man merkt ja, dass wenn man dann... Ich merke das jedes Mal, wenn ich im Tessin bin, wo ich so eine ganz kleine Wohnung mit ein paar Leuten miete, da gibt es noch diese Dorfbeiz.
Mhm.
Und wenn man da reinkommt, also das ist ein ganz kleines Dorf, da kennen mittlerweile uns auch alle, da ist dann jung und alt, sitzen da und plötzlich spricht man ein bisschen mit allen. Und das ist, ich finde das auch jedes Mal wahnsinnig toll.
Ja.
Und
vielleicht war es in der Schweiz, Entschuldigung, wenn ich die finde.
Nein, kein Problem.
In der Schweiz oder so, das Idealbild von mehreren Generationen zusammen ist für mich immer der Bauernhof, oder wo das Haupthaus war, wo der Bauer war und dann der Altbauer im Stöckli. Und da waren wirklich mindestens zwei Generationen zusammen und jeder hat auf dem Hof mitgeholfen, je nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Was ich einfach spannend finde, ist, das haben wir vorher schon gesagt, wir werden älter und älter. Also eigentlich wird die gemeinsame Zeit auch immer länger. Also ich habe meine Großeltern gar nie gekannt. Die sind gestorben, bevor ich mich erinnern konnte. Und heute sind Großeltern im Leben von Enkeln bis die Enkel heiraten
die
oder noch darüber hinaus.
Wichtige, ja. Und die nehmen auch eine wichtige Rolle ein, weil
sie auch von ihnen betreut werden
regelmäßig. Ja, ich finde auch, ich finde sowieso eben das Wohnen oder das, ich meine, man kann dem auch... Wo verbringe ich meine Zeit? Wo habe ich meinen geschützten Raum? Das finde ich schon auch eine der Fragen, die mich wirklich am meisten beschäftigen. Ich meine, jetzt habe ich, für den Moment habe ich eine gute Lösung, aber irgendwann mal, oder? Wie möchte ich eigentlich alt werden? Und im Moment gibt es, zumindest in der Schweiz, diese Wohnform, die mir extrem gefallen würde, gibt es hier nicht. Also, ich meine, Wege, oder so Clusterwohnungen, ich weiß auch nicht, wenn ich das würde ich dann aber gerne so machen, wie es mir entspricht. Also da würde ich dann gerne mit einigen Kollegen und Kolleginnen rein, einfach so in eine Clusterwege, fände ich schwierig. Ich habe eine Reportage gemacht und habe herausgefunden, das finden die Leute, die da wohnen, auch schwierig. Also das ist nicht, genau. Ich glaube, ich merke ja auch, ich habe lange in WGs gewohnt. Und das war auch eine Option für mich. Also ich habe lange und ich habe es sehr toll gefunden und ich habe das auch meinen Töchtern ans Herzen gelegt. Mach das unbedingt, das ist eine wichtige Erfahrung. Aber heute bin ich jetzt nicht sicher, ob ich, also ja, ich habe mich eben dagegen entschieden, ich habe mich verkleinert. Ja. Weil ich doch, ich bin auch recht gerne alleine, auch neben dem Job, wo ich ja viel mit Menschen zu tun habe. Ab und zu mal brauche ich meine Ruhe. Was mir vorschwebt, was ich für eine Lösung gesehen habe, die ich einfach wahnsinnig toll. Also da käme alles zusammen, was ich wirklich gerne mag. Und das kann man einfach fast nicht realisieren. Das sind so diese Tiny House Siedlungen. Die gibt es in Australien oder in Neuseeland. Und was ich daran so toll finde, ist, also jeder hat ein ganz, und das sind wirklich Tiny Häuser, da hast du dann vielleicht 30 Quadratmeter und da hast eine kleine Küche, ein kleines Badezimmer und einen Aufenthaltsraum, Schlafzimmer. Und mit 5, 6, 7 Leuten, also am besten auch noch vielleicht in unterschiedlichem Alter oder so, eine Siedlung zu haben, wo man ein großes Gemeinschaftshaus hat, wo man eine große Küche hat, wo auch viele Leute essen, kochen können und dann eben hätte ich noch gerne eine Werkstatt mit allem, was man braucht, also so zum also Sägen und so weiter, Töpfen vielleicht oder Nähen. Und also, dass man eigentlich beide Sachen kombiniert, dieses Bedürfnis nach alleine sein oder nach irgendwie etwas so haben wollen, wie man das will. Das wird ja jetzt im Alter auch nicht weniger. Ich glaube, der Mensch wird generell nicht flexibler. Und auf die andere Seite aber Anschluss und also dem Bedürfnis auf ganz einfache Weise nachgehen zu können. Also Gesellschaft kann man dann ganz einfach suchen. Und das fände ich wahnsinnig toll. Aber hier in der Schweiz ist man noch nirgends damit. Man müsste
ich habe es jetzt auch noch nie gehört. Ja.
Nein.
Einfach nicht so wie in Amerika. Oder weißt du, so diese Ghettos. So die
Ghettos sind sowieso das Schlimmste.
Mit den Golf, Wägeli.
Ja, ja, nein. Nein.
Also,
das sind
definitiv
einfach
nicht. Aber ich stelle mir so Stadt vor, wo ich einfach raus kann in ein Café und da trifft man Leute oder am Samstag auf den Markt. Also das ist meine Vorstellung, also das, was wir machen wollen fürs Alter. Also
ja, genau.
Fast so ein bisschen eine Siedlung. Wo ich noch gern drüber sprechen würde, wie man denn glücklich alt werden kann. Also wir haben über das Wohnen geredet, was natürlich sehr wichtig ist, aber dann ist man ja schon alt. Ich möchte man muss ja wie vorher anfangen, die blinde Phase nenne ich sie, so um die 45, 50. Du kommst vielleicht jetzt schon wieder so raus aus dieser Phase. Ich denke, die Phase ist entscheidend, weil da ist man so voll im Saft, man hat vielleicht Erfolg, man weiß ja, wie es geht. Und da sollte man ja eigentlich schon ein bisschen anfangen, übers Älterwerden. Und das muss ja nicht das negative Bild des Älternwerden, aber wie will ich leben, wo will ich leben? Da kann man wirklich Weichen stellen. Und ich denke, das passiert noch zu wenig. Da will man ja auch noch gar nichts vom Älterwerden wissen.
Ja, vielleicht ist das diese Phase, wie du sie nennst, vielleicht setzt du die ein bisschen zu früh an.
Okay.
Weil es ist ja tatsächlich so, jetzt je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, aber oft ist man irgendwie so Mitte 40, so ist ein bisschen auf dem Peak. Also
ja,
von Karriere, vielleicht sogar, manchmal sogar eher ein bisschen später auch, kommt drauf an. Also Frauen vielleicht sogar eher ein bisschen später, weil die ja längere Anlaufzeit, wenn sie Kinder haben, brauchten. Und natürlich ist man ja voll drin und also voll drin, zumindest im Arbeitsleben, ne? Wie man sich dann eben dann auch fühlt. Das ist auch ein Verschleiß. Also da kommen wahrscheinlich mal dann die ersten schlaflosen Nächte oder die ersten Zipperlein rauf, auch weil man sich zu wenig Sorge trägt oder zu wenig Zeit hat, sich Sorge zu tragen. Aber ob man dann schon, oder wenn man dann ans Kürzertreten denkt, dann wahrscheinlich aus Überforderung momentanem Frust. Aber noch nicht
ist,
jetzt
oder?
So wirklich strategisch, denke ich.
Ja.
Vielleicht braucht es da zuerst mal irgendwie so ein bisschen einen Knicks, also eine Erfahrung, wo man merkt, okay, jetzt ist man ungefähr da angekommen. Es gibt ein Plateau oder sogar einen Rückschritt und dann fängt man vielleicht sich an, ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Aber ich finde auch, man macht es zu wenig. Und es ist auch so, dass ich das jetzt genug gemacht hätte. Also mich beschäftigt eben, ich frage mich manchmal, ich meine, jetzt im Bereich Wohnen habe ich mir diese Gedanken gemacht, aber natürlich gab es da einen äußeren Anlass, der Auszug meiner Tochter. Manchmal braucht es äußere Anlässe oder sagen wir mal, die zwingen einem dazu, dann darüber nachzudenken. Und mich beschäftigt die Frage, was ich nachher mache, also wenn ich dann mal pensioniert bin, schon sehr. Also irgendwie, und ich habe da überhaupt keine Lösung. Und ich finde es auch wahnsinnig schwierig, eine Lösung zu finden. Ich beneide dann immer meine Nachbarinnen, meine beiden, die beide Psychoanalytikerinnen sind und die natürlich dann so gestaffelt einfach länger arbeiten können, so viel sie halt noch wollen,
schön
weil da gibt es so viele, gibt so viele Patientinnen. Sowas würde ich mir natürlich extrem gerne wünschen in meiner Branche. Bin ich noch nicht mal sicher, ob es bis zur Pensionierung reicht, oder?
Aber meinst du nicht, dass das jetzt möglich wäre bei dir, dass du halt, ich weiß auch noch, die Kolumne machst du weiter, aber nichts anderes, dass du.
Also ein bisschen, ja, ich denke vielleicht, wenn es dann noch Bedürfnis gibt, das weiß man halt ein bisschen. Also wie sich die Medienbranche entwickelt, die ist ja in der Umwälzung sondergleichen, jetzt auch noch mit KI, da bin ich überhaupt nicht sicher. Mhm. Ich würde gerne Bücher schreiben, aber das ist auch nicht so einfach, da muss man erst einen Verlag finden.
Mhm.
Und diese Struktur, also ich meine, wenn man Ferien hat, dann denkt man immer, oh Mann, ist das schön, ich freue mich ja so, wie lange musst du noch und so. Das ist etwas völlig anderes, oder eine Auszeit zu haben, wenn man weiß, man geht dann wieder in einen Job rein, ist etwas anderes, als wenn man keinen Job mehr hat. Also da muss man sich selbst eine Struktur, man muss alles selber machen. Und das ist dann schon ziemlich schwierig und ich glaube, da machen sich die meisten Leute viel zu wenig Gedanken.
Ja. Wofür ich einfach plädieren würde, wenn ich sage so 45, 50 oder 50, 55, dass man sich überlebt, wie das zukünftige Leben aussehen könnte und nicht die Pensionierung, also nicht nur das Finanzielle, nicht nur, sondern einfach so das Bewusstsein. Ich habe letztens, das war in einem NZZ-Artikel gelesen, ein Fallstrick bei der Planung auf die Pensionierung ist, dass die meisten, also ganz viele, sich nicht bewusst sind, wie lange das ist. Also das ist das eben, das haben wir vorhin schon gesagt, 20, 30 Jahre sind. Und natürlich, da passiert viel, man entwickelt sich, man wird älter, schwächer, man kann das oder das nicht mehr machen, aber trotzdem, wenn man eben lernt, sich ein bisschen mit dem Leben zu beschäftigen oder herauszufinden, was man will, was einem glücklich macht, das kann man dann auch noch mit 80 nutzen. Dafür plädiere ich ein bisschen.
Ja. Ja, und das braucht natürlich irgendwie wirklich auch sehr viel Beschäftigung mit sich selbst und halt auch mit den Seiten, die einem vielleicht nicht so gefallen, oder? Also man muss sich da zum Beispiel, man muss sich damit beschäftigen, wie wichtig ist mir eigentlich Status? Also wie gut geht's mir, wenn ich nicht mehr täglich zum Beispiel im Rampenlicht stehe? Also jetzt vor allem, ich denke jetzt an Javinski, oder? Der eigentlich am liebsten bis zum Umfallen arbeiten würde. Das sind viele, sehr, sehr viele, vorab Männer aus dieser Generation, die irgendwie ihr ganzes Dasein in Wichtigkeit sozusagen verbracht haben. Und dann merken irgendwann mal, da fehlt etwas. Das ist das eine. Das andere aber auch, ich meine, alle Studien, das finde ich auch immer erstaunlich, alle Studien, die Langzeitstudien, die gemacht werden, ich denke jetzt an diese berühmte Harvard-Lage, wo man die Leute seit 50, 60, 70 Jahren befragt.
Genau.
Und die zeigen eigentlich alle dasselbe. Diejenigen, die glücklichsten sind diejenigen, die ein gutes, funktionierendes Sozialnetz haben, also Freunde, Familie, Freunde, Freundinnen, die das zweite, natürlich gesund, also möglichst gesund, also einigermaßen gesund bewegen können. Und das dritte ist, die sich engagieren für andere Menschen. Also diese Form von sich einsetzen für etwas, das nicht der eigene Daseinsmittelpunkt ist, nicht der eigene Nabel, das macht glücklich. Und obwohl man das seit Jahrzehnten weiß, machen das die wenigsten. Freiwilligenarbeit ist nicht, wird nicht so allzu häufig gewählt, oder? Es gibt eigentlich viel zu wenig Freiwillige. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir sehr, sehr genau überlege. Wo würde ich mich gerne engagieren, wenn ich dann, also und wo kann ich auch etwas Sinnvolles dann machen? Gerade weil ich mich eben auch irgendwie so mit diesen Studien auseinandersetze.
Aber was du vorhin gesagt hast, eben der Status, der fehlt, der wegfällt, wenn man nicht mehr in der Arbeit ist, das ist dann eben vielleicht auch bei Freunden, oder wenn man jeden Tag ins Büro geht, das gibt es einen, sagen wir, Anschein, also oder man ist Teil von etwas.
Ja.
Und das habe ich wirklich selber auch erlebt, wenn man dann nicht mehr in der Arbeit ist, muss man selber aktiv sein und anrufen und sich verabreden, was tun. Das ist wirklich, empfand ich, als große Veränderung in der Pensionierung. Wenn das einfach diese täglichen Kontakte, die fallen weg, und da muss man selber aktiv werden. Oder auch jetzt bei der Arbeit, da müssen immer Lösungen her, man muss immer, so geht's, wie ist der Plan, den setzen wir um, und wenn man so an die Pensionierung geht, dann klappt das nicht. Ja. Man muss so ein bisschen experimentieren, herausfinden, was einem gefällt. Das sind einfach, ich denke, man kommt mit einem Mindset, mit einem Alltag in die Pensionierung, das hilft nicht unbedingt, um sein Leben glücklich zu gestalten.
Ja, also das glaube ich schon auch. Und ich glaube, dass es, also ich habe auch einige, und das ist dann wieder etwas, oder? Das muss man sich leisten können. Die meisten von denen, die das so machen, sind kinderlos, die dann irgendwie so ab 60 anfangen, irgendwie wirklich bewusst ein bisschen weniger zu arbeiten, irgendetwas nebendran sich aufbauen. Das kann dann, das muss ja nicht unbedingt freiwillig, das kann also bei den einen ist es dann irgendwie, der eine ist leidenschaftlicher Velofahrer, der will sich so eine Werkstatt nebenbei aufbauen. Macht er jetzt zum Teil auch schon. Aber das muss man sich leisten können, oder? Man muss sich leisten können, früher runterzufahren, und dass es dann eben noch reicht für diese vielen Jahre, die auf einen zukommen. Ich finde, die Art und Weise, wie wir Biografien gestalten, macht das natürlich auch nochmal schwierig. Ich meine, es ist so etwas Künstliches, dieses Pensionierungsalter, oder? Und auf die andere Seite ist es aber auch so, das merke ich ja jetzt schon. Man ist als alter Arbeitnehmer, wird man schon eher auf der Kostenseite angesetzt. Also man ist schon, es ist extrem schwierig, das weiß man von Arbeitslosen nach, sagen wir mal, also eigentlich schon nach 50, aber vielleicht ist die stärkere Guillotine mit 55 da. Das ist dann, also da kann man qualifiziert sein, wie nur etwa, wahnsinnig schwierig, wieder etwas zu finden, weil man einfach zu teuer ist, weil man auch Altersbilder hat, nicht mehr so flexibel, vor allem jetzt in dieser Zeit mit KI oder nicht IT-affin. Und das sind schon, also da haben wir als Gesellschaft eine Wahnsinnsaufgabe, das diese Bilder zu revidieren. Wir müssen, es geht gar nicht anders. Also bald ist ein Drittel der Arbeitnehmenden in meinem Alter etwa, oder?
Ja, ja.
Also demografisch, statistisch. Und es geht natürlich nicht. Mit diesen Bildern, die wir haben, kommen wir nicht weiter. Also da muss etwas passieren gesellschaftlich. Deshalb, eben auch deshalb ist es halt so relevant, das Thema.
Deshalb nehme ich auch an, ist deine Kolumne auch relevant, um wieder an den Beginn unseres Gesprächs zu kommen, genau. Um auf so Themen aufmerksam zu machen, auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Möchtest du zum Schluss noch etwas sagen an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich wirklich brennend für das Thema Älterwerden und Lebensgestaltung interessieren?
Auch da ist es wieder ein bisschen wie beim Mama-Blog. Ich habe immer gesagt, ich bin überhaupt keine Spezialistin oder Erziehungsexpertin. Ich schreibe nur darüber, was ich eigentlich selbst erlebe. Also insofern, ich stehe am Anfang, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man im Alter glücklich wird. Ich finde, das ist eine sehr große Aufgabe. Ich finde nur, dass man neben den nachteiligen Sachen, die es ja durchaus gibt, also mein Gott, ich finde es auch, also ich meine, diesem Zerfall täglich zuzuschauen, ist wirklich nicht lustig. Ich finde, also meine Augen sind so schlecht geworden zum Beispiel. Das finde ich ganz ekelhaft, wirklich. Also ich kann mich da, es ist schon länger, also ich kann mich da fast nicht dran gewöhnen. Das sind alles Verluste, oder? Ja. Und Verluste sind nie, die nimmt man nie mit offenen Armen entgegen. Aber ich finde, es gibt schon auch Gewinne. Und im Moment zumindest irgendwie halte ich mich irgendwie so wie an den Gewinnen fest und nehme ein bisschen, versuche die mehr ins Auge zu nehmen, gelingt mir lange nicht immer, je kommt halt irgendwie sehr darauf an, wie ich mich gerade fühle, aber die ins Auge zu nehmen. Ich finde zum Beispiel so viel Freiheit, wenn man jetzt nicht finanziell nicht total schlecht aufgestellt ist, so viel Freiheit wie heute, wenn die Kinder ausgezogen sind, hat man eigentlich vorher nie im Leben. Ja. Noch nicht mal, wenn man ganz jung war, weil da ist man im Stress, man muss irgendwie eine Ausbildung fertig machen, man muss einen Platz Gesellschaft im Leben finden. Und jetzt ist es so, man hat das eigentlich alles schon ein bisschen hinter sich, oder? Ich erwische mich wirklich recht häufig, dass ich froh bin. Ich bin zum Beispiel froh, bin ich nicht mehr im Alter meiner jungen Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit, die sich jetzt ständig Gedanken machen müssen, soll ich aus dieser Branche weg und noch etwas ganz Neues machen, weil es irgendwann mal dann sowieso kommen wird oder weil es immer prekärer wird. Ich muss mir das nicht mehr überlegen. Also es gibt auch ganz viele Privilegien und eines der schönsten Privilegien finde ich wirklich, man wird freier und ich finde auch, man wird im Kopf freier. Also ich merke, dass ich viel weniger mit mir selber hadere. Man lässt sich selber mehr Raum und ich fühle mich nicht mehr ständig so ungenügend, wie ich das noch in jungen Jahren, das ist ja typisch weiblich, wie ich das in jungen Jahren gehabt habe. Und das finde ich, das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Also da wünschte ich mir schon, ich hätte es viel früher gehabt.
Schon früher gehabt.
Genau.
Aber das erlebe ich sehr ähnlich. Ich fühle mich auch sehr frei, manchmal ein bisschen überfordert sogar damit, aber frei, gut frei. Und das tönt jetzt makaber, aber ich habe jetzt gerade Krankheit in meiner Familie erlebt. Ich will älter werden, denn die Alternative ist der Tod. Ja. Also ich will älter werden und versuche das so gut wie möglich zu machen.
Ja, und ich glaube wirklich, also wenn ich es auf ein Wort fassen müsste, dass ich mir groß auf dem Badezimmerspiegel schreibe, ist es Neugierde.
Ja.
Ich glaube wirklich, ich will mich bemühen, dass ich die Neugierde behalte, weil das treibt einem an, Neues zu entdecken. Das verhindert, dass man sich in einer kleinen Welt so festzurrt, wo dann alles, was nicht mehr da reinpasst, fremd wird und wo man dann so kauzig vielleicht auch wird. Also ich versuche wirklich irgendwie meine Neugierde weiter zu pflegen. Und ich hoffe, dass mich das dann zu einem einigermaßen glücklichen alten Menschen, noch älteren Menschen macht. Das ist eine große Aufgabe, eigentlich auch ein Wahnsinnsprivileg, wenn man ganz ehrlich ist. Und das in der Schweiz, also ja, das muss man auch mal sagen.
Ja, ein großes Privileg. Also, vielen Dank für das Gespräch, sehr spannend. Und
gerne
auch viele glückliche Jahre, die da kommen.
Ja, danke herzlich, wünsche ich dir auch.
Vielen Dank.
hoffen wir das Beste.